Deutschlandfunk Nova 100.
Jetzt kommen wir zur 100-Autorin Pia Volk. Die lebt seit 10 Jahren in Leipzig, liebt diese Stadt wirklich. Also mehr noch, sie sagt, Leipzig ist die schönste Stadt Deutschlands. In Leipzig ist sie gerade erst umgezogen, Pia, an den Stadtrand von der Innenstadt. Sie wollte nämlich weniger Autos, mehr Grün und vielleicht sogar einen Garten. Deswegen ist bei ihr noch kein Streit in Sicht mit den neuen Nachbarn. Sie ist da in einer ganz anderen Phase, in der Phase des Kennenlernens der Nachbarschaft und des Viertels. Und wie das so immer ist in der Nachbarschaft, es sind nette Leute dabei, aber auch, naja, nicht so nette. Pia nimmt uns mal mit.
Ich bin vor einem halben Jahr umgezogen. Ich komme aus Leipzig und ich habe in der Innenstadt gewohnt und jetzt bin ich an den Stadtrand gezogen. Da, wo die Gründerzeithäuser erst in Plattenbauten übergehen und dann von Einfamilienhäusern abgelöst werden. Kurz vor das Ende der Straßenbahnlinie, da, wo eigentlich niemand mehr in der Bahn sitzt. Und das Viertel kannte ich nicht. Es hat eigentlich für mich ein leeres Blatt. Es hat eigentlich keinen Ruf. Kurz nachdem ich eingezogen bin, hat mein Nachbar ein Herbstfeuer veranstaltet. Da bin ich hingegangen, weil ich komme vom Dorf und da hat man sowas auch gemacht. Und da standen dann alle Anwohner von ringsum um Feuer und haben Brote gegessen und Bier getrunken und gequatscht. Und es war eigentlich super nett. Und dann hat mich so ein Freund von mir gefragt, hast du dir mal die Wahlergebnisse angeguckt von dem Stadtteil, in dem du wohnst? Und dann habe ich das gemacht und habe gesehen, krass, die AfD hat 23% bekommen, nur die CDU hat ein bisschen mehr, die hat aber auch nur 24% bekommen. Dann dachte ich so, okay, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Was sind das für Leute, die hier wohnen? Ich fahre total oft mit dem Fahrrad in die Stadt und da fahre ich an so einem Radweg entlang durch Groß-Tschocher und da sind mir diese Aufkleber aufgefallen. Die sind nur so ganz klein, so Handteller groß oder so, aber da stehen krasse Sachen drauf wie offene Grenzen töten oder Refugees not welcome. Und wenn man die einmal sieht, dann sieht man die tatsächlich plötzlich überall und die pflastern den ganzen Weg bis in die Innenstadt.
Hier, das ist auch eigentlich ganz schön. Hier haben wir einen NPD-Aufkleber, dann wieder von diesem FSN-TV und daneben der dritte Weg. Das heißt, das sind eigentlich drei Aufkleber, die dem ganz, ganz radikal neonazistischen Spektrum zugeordnet werden können. Okay.
Das ist Manu, der ist in so einer Initiative, die klärt über diese Aufkleber auf, weil total oft stehen einfach kryptische Sachen drauf. Sowas wie FSN-TV, das ist so ein rechtsextremer Streaming-Kanal, ich hätte den jetzt nicht gekannt. Und weil es viele Leute gibt, die gar keine Ahnung haben, was das bedeutet, was draufsteht, macht er Stadtrundgänge, wo er den Menschen erklärt, was da eigentlich draufsteht.
Und was ist denn mit dem Herzdorf ursprünglich?
Eiler Fittler.
Stand das da wirklich?
Ja,
da ist das
also HTLR.
Den gibt es in verschiedenen optischen Ausführungen. Ja.
Ja.
Und das hier stand Nazi-Kiez.
Das ist ein Nazi-Kiez.
Was ja auch einfach, also sowas von explizit ist.
Du überklebst nicht, du pullst ab.
Ich pulle ab, ja.
Okay.
Ich find, weil ehrlich gesagt, mich nervt es schon langsam ein bisschen, dass alles halt von vorne bis hinten irgendwie total zugeklebt ist.
Und während wir da rumlaufen, bin ich tatsächlich schockiert von der schieren Menge der Aufkleber. Ich frage mich, wo kommen die her? Wer klebt die?
Es gibt halt Einzelpersonen, die hier teilweise durchgehen, das irgendwie abends mit ihrem Hund kleben oder morgens, je nachdem, wie sie unterwegs sind. Teilweise auch Gruppen von Menschen.
An was erkennt man sie?
Naja, daran, dass sie die Aufkleber an die Regenrinnen patschen.
Also als ich mir überlegt habe, dass ich umziehen will, habe ich mir angeguckt, wie weit ist es von da zum See, wie ist die Straßenbahnanbindung. Ich bin sogar hingefahren und habe mir angehört, wie laut es da ist, weil ich super geräuschempfindlich bin. Ich habe mich um total praktische Dinge gekümmert, aber ich habe mich nicht gefragt, mit wem ich da eigentlich zusammenlebe, wer da in meinem Umfeld wohnt. Seitdem ich da wohne, sind mir einfach ein paar Sachen passiert, die total uncool waren. Ich bin zum Beispiel Straßenbahn gefahren an Silvester und neben mir, rechts von mir, stand ein Typ, der hatte einen total akkuraten Haarschnitt, eine Bomberjacke und polierte Schuhe an. Und links von mir stand einer, der sah super verlebt aus und hat krass nach Alkohol und Zigaretten gerochen. Und der hatte in der einen Hand so zwei armlange Böller und in der anderen Hand ein Feuerzeug. Und dann sagt dieser Bomberjackentyp zu ihm, ey, das sind aber keine deutschen Böller. Und dann sagt der andere, ey, hast ein Problem, hast ein Problem. Und ich dachte so, ja, ich weiß nicht, ob wir ein Problem haben, aber ich habe ein Problem. Und dann bin ich ausgestiegen und habe auf die nächste Straßenbahn gewartet. Ich wohne jetzt fast 10 Jahre in Leipzig und mir ist 9 Jahre lang nichts dergleichen passiert. Aber jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, seitdem ich umgezogen bin, dass sich so Wut und Aggression und Gewalt in meinem Alltag breit machen. Nachdem ich die Aufkleber gesehen habe, habe ich meinem Nachbarn davon erzählt. Der hat gesagt, die sind ihm noch nie aufgefallen, aber der fährt auch überall mit dem Auto hin. Dann hat er aber auch gesagt, wenn du mehr wissen willst über das Viertel, dann müsstest du mal mit dem Pfarrer reden, weil der macht nämlich noch Hausbesuche.
Also wir hatten Hakenkreuz, Aufkleber rings um die Kirche oder reingekratzt in die Holztüren oder so, ne? Wo wir natürlich dann noch immer Anzeige erstattet haben. Mein Eindruck, gerade auch mit rechten Schmierereien, ist der, dass das gar nicht kontinuierlich ist. Also ich weiß nicht, was da die Gründe sind, wo die wieder rumziehen und bekleben oder sprühen. Aber es ist nicht so, dass da jede Woche geklebt oder Hakenkreuzschmierereien oder Parolen kommen. Irgendwann sind alle Häuser beschmiert, selbst von Kindern bemalten Wände, wo man ja immer gedacht hat, dass die nicht getatscht werden, sozusagen nicht angetastet werden.
Der Pfarrer Karl Albani, der ist so ein super netter, gemütlicher Mann. Der hat graue Haare und einen weißen Bart und eine randlose Brille und erinnert mich ehrlich gesagt so ein bisschen an Weihnachtsmann. Und der vermutet, dass es Jugendliche sind, die das Viertel mit den Hakenkreuzschmierereien und Aufklebern übersehen.
Ich sehe es schon so, dass Jugendliche sich radikalisiert haben. Jugendliche, die nicht nur aus, um mal sozusagen gegen Autoritäten vorzugehen und zu rebellieren, sich rechtem Gedankengut zugewandt haben, sondern schon, weil das gesamte Umfeld, also sprich ihre Familie, auch schwierig zerrüttet sind, also wo sie kaum Maßstäbe kriegen.
Karl Albani, der ist Anfang der 2000er hergezogen, also eine ganze Weile nach der Wende. Aber selbst damals gab es noch ganze Straßenzüge, die unsaniert waren. Davon gibt es jetzt vielleicht noch einzelne Häuser, aber selbst die muss man suchen.
Ich besuche im Jahr also bestimmt 300, 400 Leute und Familien. Heute ist der Tenor der. Ich weiß nicht, wer da links von mir wohnt und rechts oder über mir. Es gibt nicht mal einen guten Tag oder guten Morgen, wenn man sich sieht. Der allgemeine Trend ist doch eindeutig dahingehend, dass viele, viele, allzu viele einfach sagen, ich habe nicht einen 8-Stunden-Job, sondern ich bin fertig, wenn ich nach Hause komme. So, da mache ich meine Türe zu und da will ich nichts mehr wissen, nichts mehr hören. Das ist das eine. Das andere ist, dass vieles, was gemeinschaftsschaffend, bildend und stärkend war, kaputt gegangen ist.
Karl Albani meint damit so ganz, ganz einfache Dinge wie der kleine Supermarkt an der Ecke, den gibt's nicht mehr. Der Kindergarten hat zugemacht und die Kneipe sowieso. Es gibt einfach keine Orte mehr, an denen Menschen einander begegnen, so ganz alltäglich. All die Dinge sind verschwunden. Jetzt kommen die Leute von ihren Jobs, fahren mit ihren Autos vor ihre Garage, steigen aus, gehen ins Haus und am nächsten Morgen das Ganze rückwärts. Niemand läuft sich mehr über den Weg. So sieht das Viertel jetzt aus, wo ich hingezogen bin. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, wie war das eigentlich früher? Wie hat es sich verändert? Und um das rauszufinden, gehe ich jetzt ein paar Leute besuchen, die schon seit 36 Jahren im gleichen Haus wohnen.
Was wir viel gemacht haben, sind so Sommerfeste. Durch meine Arbeit habe ich ein großes 15-Mann-Zelt organisiert. Und da haben die Erwachsenen für die Kinder Theater drin gespielt. Andrea hatte damals noch die Haare bis hier auf dem Arsch. Sie war immer das Schneewittchen. Und die Proben waren schon der Höhepunkt. Also da war richtig was los, was es jetzt gar nicht mehr gibt. Also Kinderspielplatz ist weggemacht worden, weil den hätte man pflegen müssen. Ja, das war ein großer Sandkasten, das sieht man so noch ein bisschen, wo da war. Die Klettergerüste sind weg.
Das ist Andreas. Er und seine Frau, die Andrea heißt, sind 1983 hierher gezogen. Und damals, zu DDR-Zeiten, war so ein Neubau mit fließend Wasser und eigenem Bad ein echter Luxus.
Wenn man abends ausgehen wollte, ne, dann haben wir bei der Nachbarin geklingelt. Hier ist der Schlüssel, gehst du mal alle halbe Stunde gucken.
Gott, kein Babyföhn.
Nichts. Wir sind als Hausgemeinschaft weggegangen. Da wurde ausgelost, wer zu Hause bleiben musste, weil er die Schlüssel von allen Wohnungen hatte und bei allen anderen Kindern gucken musste, dass kein Terror entsteht. Das macht heute niemand mehr. Ja. Keiner mehr. Das ist so viel Vertrauen untereinander. Gibt es irgendwo nicht mehr.
Das Haus, in dem die beiden wohnen, das ist so ein Hausblock, der hat 5 Stockwerke. Davon stehen ungefähr 2 Dutzend nebeneinander wie Dominosteine. Ich hätte jetzt gesagt, das sind Plattenbauten, aber Andreas hat mir erklärt, dass es eigentlich keine sind, weil es noch nicht industriell gefertigt worden sind. Und damals, als die eingezogen sind, hat allein in ihrem Hauseingang gab es 23 Kinder und die Kinder haben alle miteinander gespielt und die Eltern waren alle ganz dicke miteinander. Andreas hat damals für die Regierung der DDR gearbeitet. Der hat militärische Objekte bewacht und ist überall in Uniform rumgelaufen. Und seine Frau Andrea, die war Lehrerin. Und alle, die in diesem Block gewohnt haben, haben in irgendeiner Form für den Staat gearbeitet. Die beiden sitzen im Esszimmer von ihrer Wohnung. Es ist die gleiche Wohnung wie damals, sie ist nur ein Stück größer. Die haben nämlich nach der Wende die Nachbarwohnung noch angemietet. Die stand viele, viele Jahre leer. Dann haben die beiden sich überlegt, ob sie umziehen, wegziehen. Aber dann haben sie einfach gefragt, ob sie die Nachbarwohnung mit anmieten können und haben ihre eigene Wohnung vergrößert. Deshalb sind sie einfach nie gegangen. Und ich dachte dann halt, wenn Leute weggehen, ist mehr Platz für die, die bleiben. Andrea, die ist eine Sammlerin, die hat alte Fotos rausgekramt. Darauf sieht man sehr viele verschiedene Kindergesichter und selbstgemalte Plakate und Erwachsene in Kostümen. Und man kann sich richtig vorstellen, wie die früher diese ganzen Grillfeste und Theateraufführungen und Volleyballspiele veranstaltet haben, von denen sie mir erzählen. Die Hausgemeinschaft in den 80ern, die war richtig eng. Aber Andreas ist sich nicht so sicher, ob das alles ganz freiwillig war.
Die Besonderheit war jetzt hier, da wir ja alle in der Dienststelle waren. Vielleicht hat ja der eine und der andere sich mehr genötigt gesehen, hier mitzumachen, damit er nicht irgendwie einen Anschiss kriegt auf Arbeit. Das kann auch ein Motiv gewesen sein, wobei ich denke, vieles aus ehrlichem Herzen gewesen ist.
Und dann kam die Wende und für die beiden wird wirklich alles anders. Eigentlich nicht nur für die beiden, sondern für den ganzen Block. Die haben ja da alle für den Staat gearbeitet, den Staat gibt es nicht mehr und viele werden arbeitslos. Ich finde das ganz schön krass, auch der Bruch, der damit einhergeht, weil vorher waren sie umsorgt vom Staat und jetzt stehen die meisten einfach vor dem Nichts. Auch Andreas, der kann seinen Job nicht weiter ausüben und der muss sich was Neues suchen.
Und das hieß also mit 34 Jahren, mit 2 Kindern, stehst du da. Was machst du denn jetzt? Ja. Als ich dann eine Annonce las, in der Parkgaststätte werden Kellner gesucht, da fiel die vor Lachen vom Stuhl. Ich sagte, du kannst ja nicht mal eine Tasse Kaffee ohne Schwabbern von der Küche bis zu uns bringen.
Andrea war Lehrerin und die konnte ihren Job behalten. Die musste neue Unterrichtsmethoden lernen und neue Inhalte. Aber für sie geht es eigentlich weiter. Nur bei den meisten Nachbarn ist es nicht so. Die ziehen weg.
Die, die hier gewohnt haben, haben jahrelang hier gewohnt. 10, 12, 8 Jahre, so. Heute zieht einer ein und dann zieht er wieder aus. Also so wie das in vielen Häusern eben ist. Und du kennst manchmal die Leute, die ins Haus gehen und denkst auch, hallo, wohnt er jetzt überhaupt hier? Weil das ist früher nicht gewesen. Da wusste jeder, in der Etage wohnt der und der und so weiter.
Die beiden kennen ihre Nachbarn noch, aber sowas wie gemeinsames Grillen oder so, das findet nicht mehr statt. Eigentlich schlimmer noch, weil die neuen Nachbarn beschweren sich darüber, wenn andere grillen. Andrea und Andreas, die haben gerne in der DDR gelebt. Die finden sozialistische Ideen eigentlich echt gut und die bezeichnen sich selbst auch heute noch als rote Socken. Als ich sie nach den Aufklebern frage, wundern sie sich überhaupt nicht. Sie sagen, Neonazis, die hat sie schon immer gegeben. Mit denen hatten ihre Kinder in den 90ern schon Stress.
Der Große, das war hier die autonome Punkergruppe Großschorrer. Das war er und 2 Kumpels, die richtig Punks waren. Ja, die hatten schon manchmal ja ihre Probleme, halt nach Hause zu kommen. Die waren zwar schnell und auch schlagfertig, aber wir haben hier draußen gerade in dem Park öfters mal abends, wo du genau weißt, da sitzen jetzt die Nazis. Da hat er da auch immer geguckt, wenn die da sitzen, gehe ich lieber hinten rum ans Haus. Diese, also eigentlich die DDR-Zeiten ist ja dieser Rassismus und alles durch diesen verordneten Antifaschismus. Da haben sich viele das gar nicht getraut, die eigentlich noch wie Nazis gedacht haben.
Aber es gab sie.
Es gab sie, 100%, aber die haben sich nicht getraut.
Und das nicht so öffentlich getraut.
Ja, im kleinen Rahmen.
Im kleinen Rahmen schon.
Der Unterschied zwischen früher und heute ist einfach, dass die Ansichten von Nazis nicht mehr hinter vorgehaltener Hand vorgetragen werden, sondern ganz öffentlich sind, zum Beispiel auf Aufklebern. Warum das so ist? Da geben mir Karl Albani, Andreas und Andrea tatsächlich ähnliche Antworten. Die sagen, die Menschen igeln sich ein und ziehen sich zurück ins Private und haben einfach kein Interesse mehr an der Welt um sie herum. Mein Viertel hat sich stark verändert. Aber die Veränderung kann nicht die Erklärung für alles sein, weil ganz Leipzig hat sich verändert. Aber in anderen Vierteln sind einfach andere Leute zugezogen. Da gibt es jetzt Galerien, Urban Gardening und Stadtspaziergänge. Aber in meinem Viertel, da gibt es nicht so viele junge Leute. Da gibt es abgesehen von der Kirche nur einen Verein, der ein Stadtteilfest organisiert. Das ist der Bürgerverein Körnerhaus. Ich kenne ihn nicht. Mir die Webseite angeguckt. Da steht, dass sie sich um Heimatgeschichte und Traditionspflege kümmern. Und wenn man sich da durchklickt, dann sieht man Fotos von Männern in Uniformen aus der Zeit Napoleons mit diesen komischen Hüten und die stellen irgendwelche Schlachten nach. Der Verein, der hat seinen Namen von Karl Theodor Körner. Das ist ein Poet und Dichter, der ist von sehr vielen Leuten benutzt worden. Goebbels hat den zitiert in der Rede. Allerdings haben auch die Leute von der Weißen Rose Zeilen von ihm auf dem Flugblatt gedruckt. In der DDR gab es einen Karl Theodor Körner Preis, der wurde Leuten von der NVA verliehen für künstlerisches Schaffen. Und vor kurzem hat Björn Höcke versucht, ihn zu zitieren. Körner, der war nicht nur Poet und Dichter, der war auch noch Soldat. Der hat in einem Freikorps gekämpft, Lützower Freikorps hieß das, zusammen mit der preußischen Armee gegen Napoleon. Und da ist er irgendwann verletzt worden und wurde für eine Nacht in einem Haus in Leipzig versteckt. Und das ist eben das Körnerhaus. Das Haus hat der Verein irgendwann gekauft und renoviert. Jetzt ist das Haus ein kleines Museum und einmal in der Woche treffen sich da eine Handvoll Leute, weil die sich für Geschichte interessieren und in dem Haus jetzt einfach ein kleines Museum ist. Also es geht nicht um Weltkrieg und DDR und die letzten 50 Jahre, sondern tatsächlich um alte Geschichte, also 18. bis 19. Jahrhundert. Ralf Filler, der ist der Vorsitzende von dem Verein, das ist so ein recht großer Mann, Anfang 60, der hat einen super festen Händedruck, der empfängt mich und führt mich durch das Haus.
Das hier ist Töter Eleonore Borhaschka, die hat sich ja praktisch als Frau ins Lützerer Freikorps eingeschmuggelt, als Nonne verkleidet, im Feld hier an der Gürtel, das ist im September, 16. September 1813. Hier auf der Seite ist...
Hiller, das ist ein totaler Geschichtsnerd, der kann sämtliche Jahreszahlen auf den Tag genau aus seinem Kopf abrufen. Ich finde das total faszinierend. Und der führt mich durch das Haus, das war früher mal das Gärtnerhaus von einem ganz großen herrschaftlichen Anwesen, von dem ist aber nichts mehr übrig, außer dieses Haus. Das ist relativ klein, hat niedrige Decken, ist super gemütlich. Hiller muss seinen Kopf einziehen, während er mit mir rumläuft. Und er erzählt mir, dass sie das Haus in Eigenarbeit renoviert haben, alles DIY, über Jahre hinweg, alle zusammen und jeder musste mit anpacken.
Wenn ich jetzt von den alten Freunden oder Kameraden jemanden brauche, so er noch in Amt und Worten ist, erreicht der Anruf, da steht er zwei Tage später auf der Matte. Also wir halten schon noch zusammen, wir halten auch Verbindungen. Das kann man nicht mit Geld bezahlen. Dadurch lebt ja auch unser Körnerhaus fest.
Am Ende von der Führung kommen wir in so einen kleinen Raum, da steht ein Ofen drin, der bollert, da sitzen ein paar Vereinsmitglieder an einem Tisch. Der eine, der trägt so eine Mütze, da ist ein eisernes Kreuz drauf und der Name von der Motorradgang. Dann sitzt da noch einer, der hat so einen weißen Bart, da sind so Ringe reingeflochten, der sieht so ein bisschen aus wie aus Komparse aus so einem Mittelalterfilm. Vor ihnen liegen Militärzeitschriften und die planen gerade ihre neue Ausstellung. Ich stelle mich vor und der Wikinger-Typ, der erklärt mir, dass er in dem Viertel geboren und groß geworden ist und hier auch die Wende erlebt hat.
Ja, die Sache ist die als Bauhandwerker. Ich habe den Bauboom nach der Wende aktiv miterlebt. Ich hatte dann im Einfamilienhausbau für Bauträger gearbeitet und es kam, wie es kommen musste irgendwann. Es stand so ein Herr mit Herkunft aus den alten Bundesländern, schwanger in seinem Sessel und sagte, ja, mängelfreie Abnahme Ihrer Arbeit heißt noch lange nicht, dass ich die Rechnung bezahle. Ehe Sie die 72.000 Euro bekommen, durch Klage sind Sie schon lange pleite.
Wieland, der ist so ein bisschen das Gegenteil von Andreas. Andreas hatte diesen krass ideologisch geprägten Job, der steht nach der Wende vor dem Nichts und muss ganz von vorne anfangen, sich neu erfinden. Wieland, der ist Handwerker, der wird überall gebraucht, der kann einfach weitermachen. Aber der wird von einem Kunden aus dem Westen beschissen und verlässt total frustriert die Heimat. Wenn man über die Veränderung des Viertels redet, dann ist Wieland derjenige, der weggegangen ist. denjenigen, den man als Leerstelle wahrnimmt, dessen Wohnung man dann vielleicht angemietet hätte. Wieland kommt viele Jahre später zurück, weil sein Vater krank geworden ist. Und als er zurückkommt, stellt er schon auch fest, dass sich die Nachbarschaft ganz schön verändert hat.
Da sind viele brachliegende Grundstücke bzw. Grundstücke mit maroder Bausubstanz. Die sind beräumt worden und sind mit Wohnparkanlagen praktisch bebaut worden. Viele Häuser sind rückübertragen bzw. von der LWB privatisiert worden. Und die damit einsetzende Sanierungstätigkeit hat natürlich den Mietspiegel deutlich angehoben. Ja, und ich habe sehr viele Leute, die ich aus jungen Jahren achten und schätzen gelernt habe, nicht mehr wieder getroffen.
Klar, das Stadtbild hat sich verändert. Früher war hier alles grau in grau und jetzt stehen hier Neubauten. Und in den Neubauten wohnen auch neue Menschen. Aber mich interessieren ja die kleinen Sachen. Und deshalb frage ich Sie nach den Aufklebern.
Wenn ich hier den Radweg hochfahre, haben Sie sich mal angeguckt, was da alles klebt an Aufklebern? Da hängt I Love Hitler Aufkleber, da hängt Refugees Not Welcome, offene Grenzen töten.
Das ist die eine Seite des Extremismus. Die andere Seite des Extremismus, von der man sich aber genauso distanzieren muss, sind solche Dinge wie kein Mensch ist illegal etc. pp.
Kein Mensch ist illegal, das steht auf den Aufklebern, die in anderen Stadtteilen über den Nazi-Aufkleber kleben. Und es ist irgendwie so, als würden auf den Laternen, Pfählen und Ampeln und Stromkästen Welten aufeinander prallen. Und vielleicht ist es genau das, was Nachbarschaft ausmacht. Ich weiß nicht, neben wem ich da wohne. Klebt mein Nachbar vielleicht die I Love Hitler Aufkleber? Keine Ahnung, ich habe ja keinen gesehen, der es macht. Aber wenn ich was gelernt habe, dann ist es, in meinem Viertel leben wirklich ganz viele verschiedene Menschen. Da leben Familien, Linke, AfD-Wähler, Autonome, Rentner, Christen. Es ist super durchmischt. Mit einigen hat man Überschneidungspunkte und mit anderen eben nicht. So sehen Nachbarschaften halt aus, bevor sie gentrifiziert werden. Bevor da nur Künstler oder nur Studenten oder nur Kleinfamilien leben. Und irgendwie finde ich das gut, weil wenn man in Vierteln wohnt, wo alle Leute denken wie man selbst, dann hält man das irgendwann für die Normalität und die Durchschnittsmeinung und bewegt sich in so einer Blase. Aber mein Viertel, das ist eben anders. Wenn ich hier leben will, dann muss ich viel mehr Widersprüche aushalten als in der Innenstadt und mich mit Sachen auseinandersetzen, die ich anstrengend finde und die mich nerven. Wie zum Beispiel Aufkleber von Nazis.
Pia Volk hat uns mitgenommen, als sie das Viertel erkundet hat, in das sie gerade gezogen ist, in Leipzig. Nachbarschaft, die von nebenan, Ausgabe 182 der 100 heute.
Deutschlandfunk Nova 100.